Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa von Montag, dem 4. November 2013. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Heute geht es um Bewegungen von gestern und heute. Auch nach 140 Jahren gilt die Pariser Kommune als Referenz für die Linke in Europa und weltweit. Michael Liebler, unser Kollege von Radio Z, hat den Historiker Florian Grams zu den neuen Perspektiven auf die Pariser Kommune befragt. Ein viel neuerer Referenzpunkt der Linken ist die türkische Gezi-Bewegung, die diesen Sommer unerwartet starken Widerstand gegen die repressive türkische Regierung losgetreten hat. Serhat Köksal sieht den türkischen Widerstand als Teil einer globalen Bewegung. Er ist Aktivist und Medienkünstler und war diese Woche in Freiburg. Kollegin Maike hat die Gelegenheit für ein Interview genutzt. Zunächst jedoch wie üblich die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Mursi vor Gericht. Er wird zusammen mit 14 anderen islamistischen Persönlichkeiten des Mordes an GegnerInnen bei Auseinandersetzungen im Dezember 2012 angeklagt. Mohamed Mursi wurde heute Morgen von dem nicht näher bekannten Ort, an dem er festgehalten wird, per Helikopter zur Polizeiakademie von Kairo geflogen. Den Angeklagten droht lebenslängliche Haft oder sogar die Todesstrafe. Weil neue Ausschreitungen befürchtet werden, haben viele Pressearbeitenden ihre MitarbeiterInnen für heute freigegeben. Das Militär schirmt derzeit den Sitz des Gerichts gegen die massiven Proteste ab, die von ParteikollegInnen Mursis organisiert wurden.
Tränengas bei Kommunalwahlen in Kosovo. Maskierte Männer attackierten gestern im serbisch bevölkerten Norden Kosovos mehrere Wahllokale. Sie warfen Tränengaskanister und zerstörten Wahlurnen. Zum ersten Mal wurden Serbinnen und Serben ermutigt zu wählen, doch die Beteiligung war vermutlich sehr gering. Der Bürgermeisterkandidat Krstimir Pantic fordert nun die Annullierung in Mitrovica und die Ansetzung von erneuten Wahlen, aber nicht bevor Recht und Ordnung wiederhergestellt wären. In der serbischen Bevölkerung war im Vorhinein die Befürchtung laut geworden, dass wenn sie ihre Stimme diesmal abgeben, würden sie die im Jahr 2008 vom Staat verabschiedete unilaterale Erklärung zur Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien legitimieren. Die Wahlen waren trotzdem von beiden Seiten, sowohl von der albanischen Mehrheit als auch von Belgrad, gut geheißen worden. Als Belohnung für die Unterstützung der Kommunalwahlen winken Serbien EU-Beitrittsgespräche im Januar.
Erneut Aktionstage gegen den Verkauf der spanischen Bahngesellschaft. Der Stillstand gegen die Privatisierung des nationalen Eisenbahnnetzes Renfe wird während des ganzen Monats fortgeführt. ArbeiterInnen und Arbeiter protestieren damit für einen öffentlichen und sozialen Schienenverkehr. Aufgerufen zu dem Streik hatte die anarchistische Gewerkschaft CGT. Bereits vergangenen Donnerstag standen die Bahnen begleitet von Demonstrationen im ganzen Land für 24 Stunden still. Die Renfe soll in 4 anonyme Gesellschaften zersplittert werden. Auch im Reinigungs- und Gärtnereisektor wird morgen bis auf unbestimmte Zeit unter dem Motto »Dreckig für ein saubereres Madrid« gestreikt. Gleichzeitig erstarkt die Twitter-Kampagne der linken Jugend für die Dritte Republik, welche das Ende der Monarchie in Spanien fordert. Die Kampagne war anlässlich des 82. Jahrestages der Republik am 14. April dieses Jahres gestartet worden.
Die Ukraine soll sich von Russland scheiden lassen. Dazu rief der Ex-Präsident des Landes Leonid Kravtschuk in der Fernsehsendung vom Freitag auf, die 2009 zwischen den beiden Unternehmen Naftogaz Ukraine und der russischen Gazprom abgeschlossenen Verträge sollen jetzt von einem Kiewer Gericht für nichtig erklärt werden. Die Kläger, 2 Anwälte, sind der Meinung, die Verträge seien für die Ukraine unvorteilhaft. Russland indes verstärkt seinen wirtschaftlichen Druck auf die Ukraine, während die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds bereits über eine Notfinanzierung des Landes sprechen. Die Ukraine will Ende des Monats das Assoziationsabkommen mit der Freien Handelszone EU in Vilnius unterzeichnen. Einziges Hindernis ist bis dahin noch der Fall Julia Timoschenko. RDL-Redakteur Bogdan dazu.
Die Kompromisse, da reisen zwei Politiker aus der EU, der ehemalige polnische Präsident Kwasniewski und der Cox, der holländische Politiker, die reisen schon fast wöchentlich für 2-3 Tage in der Ukraine und pendeln zwischen dieser Kolonie, wo Timoschenko sitzt, und Kiewer so Parlamentsgebäude und Präsidentschaftsresidenz, und dann versuchen, diesen Kompromiss auszuhandeln. Man könnte so machen, dass allgemein die Leute, die ein Jahr lang in ukrainischen Gefängnissen nicht geheilt werden könnten, dürfen für ihre medizinische Behandlung dann ins Ausland reisen. Nachdem ein Jahr lang sie in Ukraine im Gefängnis nicht dann gesund waren.
Auch auf den Straßen der Hauptstadt des benachbarten Moldawiens zeigten Zehntausende Demonstrierende gestern ihren Willen, das Abkommen mit der EU zu unterzeichnen. Trotz Drohungen Russlands, dies hätte schwerwiegende Folgen für den kleinen Staat.
Refugee-Protestcamp in Wien von Räumung bedroht. Derzeit wohnen 24 geflüchtete Männer in der Akademie der Künste. Die Direktorin hatte gestern eine Deadline für die Räumung bis zum heutigen Montagmorgen verkündet. Einen polizeilichen Einsatz schließt sie nicht aus. Aus den Reihen der Besetzer hieß es, wenn sie genug Unterstützung erführen, würden sie der Räumung Widerstand leisten. Das Programm des heutigen Tages umfasst eine Filmvorführung, eine Fotoausstellung, traditionelle Musik, Küche und Plenum. Die Menschen befinden sich seit letztem Dienstag in der Akademie, nachdem sie bereits aus der Votivkirche und dem Servitenkloster auf die Straße gesetzt wurden. Sie protestieren gegen die menschenunwürdigen Lebensbedingungen von Flüchtlingen und fordern eine gemeinsame Unterkunft sowie ein Bleiberecht.
Begräbnis für Opfer des Spanischen Bürgerkriegs. Familie und Freunde von 129 Menschen, deren Überreste in einem Massengrab gefunden worden waren, nahmen am Samstag Abschied bei einer würdigen Beerdigung im nordspanischen Aranda de Duero. Neben den Urnen der Ermordeten soll ihnen zu Ehren auch ein Denkmal errichtet werden. Die Menschen wurden 1936 von General Francisco Francos Truppen ermordet. In der Gegend sollen während des Bürgerkriegs in einem Radius von 25 Kilometern etwa 600 Menschen ermordet worden sein. Exhumiert wurden in den letzten 13 Jahren 6.300 Leichen aus Massengräbern. Gemäß einer Studie von 2008 verschwanden zwischen 1936 und 1939 114.000 Menschen, die gegen Franco kämpften. Soweit die Fokus Europa Nachrichten vom 4. November 2013 mittags.
Aktivist und Videokünstler Serhat Köksal aus Istanbul hat vergangenen Samstag seine Rundreise durch die Republik im Freiburger Kommunalen Kino begonnen. Über seine Perspektive auf den Widerstand in Istanbul befragte ihn Maike.
In deiner Performance haben wir viele Aspekte gesehen. Waffenexporte aus Deutschland, dem Rüstungsexporteur Nummer 1, Repression und Gewalt der Polizei, Frontex, Lobbyismus, Olympia 2020, soziale Medien. Ich glaube, manche Leute haben nicht verstanden, dass deine Arbeit ein assoziativer und emotionaler Prozess ist.
That it was an associative and emotional process in your work.
Yes, I try it in the performance. Everybody won't talk to the Turkey resistance in Gezi.
Ja, ich habe versucht, in meiner Performance die Verbindung zu zeigen. Alle reden von der Protestbewegung in Gezi und Taksim. Sie haben sich auf die Türkei mit gewaltsamer Polizei und staatlicher Repression fokussiert. Bei der Podiumsdiskussion am Samstag habe ich gesagt, die globale Wirtschaft spielt dabei auch eine Rolle. Weil die Türkei ja nicht alleine entschieden hat, am globalen Markt mitzumischen. Sie braucht internationalen Unternehmen als Freunde, die sie nach Istanbul einlädt. Seit 5 Jahren zerstören die großen Multis die Türkei, fällen Bäume, beuten in Anatolien Wasser aus. Das ist Kollaboration. Einer dieser Konzerne ist das österreichische OMV, ein internationales Öl- und Gasunternehmen. Zuletzt leistete die Landbevölkerung ihren Widerstand und das schon seit 3 Jahren. Danach erst kamen die Gezi-Proteste.
Energy company. Mostly it's village people resistance to them since 3 years. Before the Gezi, many village people in Anatolia resistance to these companies.
When I've seen those pictures, die Bilder haben mich sehr berührt. Beim ersten Polizeiangriff auf den Gezi-Park Ende Mai hast du dir beide Arme gebrochen. Wie hat deine politische Arbeit dein Leben verändert?
Consequences of your political work in Turkey?
1 week ago we did Event in Istanbul.
Vor einer Woche haben wir ein Event in Istanbul gestartet. Ich mache das regelmäßig seit 7 Jahren und das war bereits die 31. Veranstaltung. Viele der bekanntesten Musik- und Videokünstler haben mitgemacht. Einer der Menschen, der in Ankara getötet wurde, sie haben eine Bibliothek für ihn angelegt und gesagt, sie bräuchten Hilfe mit den Büchern und andere Sachen. An jedem Abend also hatten wir eine Soli-Veranstaltung für die Bibliothek. Wir waren 10 Künstler und haben Geld gesammelt und sie damit unterstützt. Das sind kleine Sachen, aber wir tun, was wir können.
For this event and we give to them. This is very small things, of course, but we are trying what we can do.
Ich frage mich, was das für Filmszenen sind, die du verwendet hast. Da waren ja auch viele Kampfszenen dabei.
Fighting scenes.
I like this fighting.
Ja, ich mag diese Kampfszenen. Das ist für mich ein Zeichen für den Widerstand. Einer hat mich das Gleiche gefragt. Warum verwendest du die? In dem Moment habe ich eine Videoszene wiederholt und ich sagte ihm, guck mal. Denn da sieht man, wie ein paar Ärzte kommen und einen Typen, der Meisterheld ist, einen Mikrochip in die Haut einpflanzen wollen. Aber seine Reaktion ist, mit den Ärzten zu kämpfen. Er sagt, wir sind keine Tiere und keine Versuchskaninchen. Klar, sowas sollte man nicht auch mit Tieren machen, ihnen Mikrochips einpflanzen. Also diese Bilder, die ich in den 70er-Jahre-Filmen eines türkischen Künstlers gefunden habe und bei meiner Performance verwendet habe, sprechen davon, dass der Typ keine Lust hatte, vors Parlament zu gehen oder sowas. Er wollte eine Reaktion in Echtzeit. Manchmal dauert es zu lange, vors Parlament zu gehen, wenn sie uns einen Chip einpflanzen wollen. Das kann 5 Jahre dauern, bis du eine Antwort bekommst. Manchmal ist es gut, in Echtzeit zu reagieren.
Chip to our body or something like... We are waiting 5 years to answer. Sometimes it's good reaction at the same time.
Und das passiert auch bei den Protesten?
Yes, young people was very fast.
Ja, die jungen Leute sind sehr schnell. Das war eines der guten Dinge bei Gezi. Es gab 2 verschiedene Arten der Proteste in der ganzen Welt, nicht nur in der Türkei. Die einen sind eher Pazifisten, wollen der Polizei Blumen überreichen, die anderen wollen Barrikaden bauen und so. Das ist eher oldschool. Diese beiden Lager haben während Gezi zusammengearbeitet. Das war eines der guten Dinge. Manche jungen Leute wussten vielleicht nicht, wie man eine Straßenbarrikade baut. Aber sie haben schnell von denen mit Erfahrung gelernt. Auch sie haben kollaboriert. Und das ist gut.
Willst du über die Olympischen Spiele 2020 in Istanbul sprechen?
Warum nicht?
Wir haben den Werbespot gesehen, der eine schöne Stadt zeigt, die Brücke, und dazwischen geschnitten waren Szenen mit brutal prügelnden Polizisten.
And you had these cuts with the real, real violent police.
I think every country doing similar things to advertisement. We are a good country, we are very nice pictures in the city, bla bla.
Also ich glaube, das macht jedes Land in seiner Selbstdarstellung nach außen. Wir sind ein tolles Land, es ist so schön bei uns, wir zeigen tolle Bilder, bla 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 bla. Unsere Stadt ist so toll zum Leben, kommt bitte alle her, aber natürlich zeigen sie nicht das wahre Leben. Also habe ich diesen Werbespot abgewandelt und Polizeigewalt auf den Straßen gezeigt. Wir haben seit 10 Jahren ein tolles kulturelles Leben, eine aktive Kunstbewegung, der Wirtschaft geht's gut, aber das ist natürlich nicht wahr. Wenn du richtig kritische Kunst in der Türkei machst, dann kannst du zensiert werden. Das ist Dekoration für die internationalen Medien. Die unterstützen genau das. Die türkische Wirtschaft wächst, der Kultur geht's prächtig, aber das ist auch gute Werbung für multinationale Unternehmen, die nach Istanbul gelockt werden sollen, um eine Filiale zu eröffnen, um den nordafrikanischen, den asiatischen Markt und den Markt im Mittleren Osten zu bedienen. Das ist eine Fake-Brücke. Also diese kulturelle Werbung ist Deko. Schaufenster für wirtschaftliche Interessen, das macht jedes Land, nicht nur die Türkei. Von Deutschland geht wahrscheinlich irgendein Goethe-Institut nach Brasilien, um eine nette Kulturaustauschbrücke zu spannen, aber im Hintergrund baut ThyssenKrupp ein Stahlwerk in Rio mit billigen Arbeitskräften aus China, die Grundlage für die deutsche Rüstungsindustrie. In der Türkei werden auch billige Arbeitskräfte für Europa eingesetzt.
In Turkey they want the cheap workers for the Europe. Çocuk işçisi, çok arttı son bir yıl. Like child workers since 2 years.
Die Kinderarbeit in der Türkei steigt seit 2 Jahren. Sie wollen die Türkei zum europäischen China machen, weil China so weit weg ist. Das Land wurde nach einer neoliberalen Diktatur mit neoliberaler Politik renoviert. Es erscheint als Freiheit, aber diese Gesetze, diese Freiheit gilt nur für die globalen Unternehmen. Sie ist nicht für die globale Öffentlichkeit. Auch in der Türkei verbreiten sie seit 3 Jahren falsche Informationen über eine neue Verfassung. Darüber reden nicht viele Leute, vielleicht 5 im ganzen Land oder weniger.
About this is very, very, very few, maybe 5 people, less than 5 maybe.
Was meinst du eigentlich mit New Age? Das habe ich nicht verstanden. Das hast du viel in deiner Performance benutzt.
Ja, ich habe auch Golden Age Fascism, also Faschismus des goldenen Zeitalters, den Titel benutzt. Ich habe vor 2 Jahren damit angefangen. Es ist witzig. Einige Unternehmen haben vor einem Jahr Trailer über Istanbul herausgebracht, wie es renoviert wird. Im Trailer verkünden sie, wir sind im goldenen Zeitalter, wir sollten eine Weltmacht sein, bla bla bla. Diesen Trailer benutze ich auch in meiner Arbeit. Ich hasse Faschismus. Und das ist kein Oldschool-Faschismus, sondern New-Age-Faschismus. Er begann in der Türkei, in Istanbul, aber auch in der ganzen Welt, in Osteuropa, in Russland. Ja, das ist ein anderes großes Thema. Das ist eine neue Generation. Die Leute wirken sogar wie Anarchisten. Wenn du dir die Kriege in der Welt anguckst, dann scheint es eher so, als ob sie wegen religiöser oder politischer Differenzen geführt werden. Aber wenn wir näher hinschauen, sehen wir die wirtschaftlichen Gründe für den Krieg. Das ist Deko, Schaufenster, politische Ideologie, Nationalismus und Religion als Vorwand für einen Krieg um wirtschaftliche Macht. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden Menschen für diese neuen Kriege produziert. Das gibt es ja zum Teil schon, wie im Mittleren Osten die Befreiungsarmee oder sowas. Auch in Europa kennst du Frontex, diese militärische Abwehr der Europäischen Union gegen die Immigrierten.
Frontex, European Union Military for the Immigration Peoples.
Und bei der Diskussion sagtest du, offensichtlich hätte die ganze Welt ein falsches Bild davon, was in der Türkei abgeht.
Right picture of what is going on in Turkey.
After my accident in the Guardian newspaper, did interview with me. One question was, were you surprised by the police violence? I answered, no.
Nach meinem Unfall hat der Guardian ein Interview mit mir gemacht. Eine Frage war, warst du überrascht von der Polizeigewalt? Ich habe gesagt, nein. Aber bis das passiert ist, hat die ausländische Presse Geschichten von einer sich entwickelten und prosperierenden Türkei verbreitet, kulturell und ökonomisch. Die Gewalt und Unberechenbarkeit dieses Ereignisses steht in direkter Verbindung dazu. Meiner Meinung nach sollte dies genau betont werden, wie Polizeigewalt. Ja, ein Teil des Exotismus, denn seit die Medien seit 10 Jahren verbreiten, uns geht's gut, du sollst herkommen, ganz toll, toll, toll. Vielleicht solltest du ein kleines Unternehmen hier in der Türkei gründen. Die Großen kamen bereits vor 50 Jahren, die sind schon da. Aber so ein mittelgroßes Unternehmen kannst du dort gründen. Es ist toll, dort zu arbeiten, exotisch am Bosporus gelegen. Da kannst du deine Ware im Mittleren Osten, in Nordafrika, in Asien absetzen. Aber dann, mit den Gezi-Protesten, hat sich der Diskurs ganz schnell geändert. Davor war er sehr positiv, vor allem die ausländischen Medien, Deutschland auch, lagen bei der Türkei falsch. Und dann plötzlich, sorry, wir haben uns geirrt. Jeder, der die Frage stellt, was hat es mit diesen kulturellen und politischen Kämpfen auf sich, sage ich, die Antwort ist leicht, denn diese Repression ist nicht zu übersehen. Die Türkei hat die höchste Zahl inhaftierter Journalisten in Europa und die dritthöchste weltweit. Genau das Gleiche ist es mit Todesfällen von Arbeitern. Der größte Justizpalast der Welt wurde in der Türkei gebaut, wo zahllose Gesetze verabschiedet werden. An einem solchen Ort ist der Kampf gegen den Staat ein Kampf für das Menschsein und ein Kampf der Bevölkerung. Das ist einfach zu kommentieren. Da braucht es keine kulturellen Thesen. Je höher die Zahl der Gesetze, desto rückschrittlicher das Land.
Folklore, it's very easy to comment on. There is no need to develop cultural thesis. The higher the number of the laws, backwards the country.
Auch 140 Jahre nach ihrer Niederlage fasziniert die Pariser Kommune vor allem linksorientierte Menschen. Obwohl sie nur 72 Tage bestand, haben die Kommunalinnen Veränderungen umgesetzt, die bis dahin Utopie gewesen waren. Der Historiker Florian Grams hat sich mit den Ereignissen neu auseinandergesetzt.
Hier auf dem Literatursofa bei mir ist jetzt Florian Grams. Er ist Historiker und er hat oder er schreibt ein Buch gerade, es ist noch nicht veröffentlicht, mit dem Titel Pariser Kommune, das sich dann auch eben mit der Pariser Kommune befasst. Vielleicht jetzt mal für alle, die sich nicht, noch nicht so intensiv mit diesem Thema befasst haben, ein bisschen was über die Rahmenbedingungen, unter denen die Kommune entstehen konnte.
Also die Pariser Kommune entstand im Frühjahr 1871 und ist entstanden aus der Situation der Belagerung durch die deutschen Truppen im Deutsch-Französischen Krieg und der dadurch entstandenen allgemeinen Volksbewaffnung in Paris und der Angst der französischen Regierung vor diesem Volk in Waffen. Die sind dann geflüchtet und so ist den arbeitenden Menschen in Paris letztlich die Macht in die Hände gefallen und sie hatten die Möglichkeit, etwas zu entwickeln in wenigen Tagen, was als die erste Arbeiterrepublik der Welt gilt.
Sie hatten keine 3 Monate Zeit dafür, das heißt, das so viel konnten sie gar nicht machen. Trotzdem ist eigentlich klar, dass eine ganze Menge, eine Qualität, die Pariser Kommune auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das war einfach was Neues, was sie da auf die Tagesordnung gesetzt haben. Was ist denn aus deiner Sicht dieses Neue gewesen?
Naja, also was sie gemacht haben, ist, dass die Menschen, die es betraf, tatsächlich die Leitlinien der Politik entwickelt haben. Ja, sie haben in diesen paar Tagen, die sie hatten, die Kirche vom Staat getrennt, sie haben unentgeltlichen Unterricht eingeführt. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, zu sagen, die Entwicklungsrichtung der Kommune war eine sozialistische. Es war sicherlich nicht keine Urform des Sozialismus, aber es ging in die Richtung. Und es war tatsächlich eine Selbstregierung der arbeitenden Menschen.
Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal so einen konkreten Beispiel nehmen, wo sich das ausgedrückt hat, dass jetzt tatsächlich das eben eine Revolution von unten war, dass tatsächlich quasi in dieser Zeit eine Beteiligung der Massen da gewesen ist.
Also zum einen erkennt man es, glaube ich, aus den Ereignissen des Kampfes um die Kommune, also um die Verteidigungskämpfe, dass es dem hochgerüsteten französischen Heer innerhalb von 4 Wochen nicht, also sie brauchten mehr als 4 Wochen, um diese Stadt niederzukämpfen. Das heißt, da waren Tausende von Menschen in der Verteidigung involviert, aber auch durch die Maßnahmen. Also zum einen kann man ziemlich deutlich machen, dass der Kommunerat zum großen Teil kleinbürgerlich bis proletarisch war. Also in den Gremien der Kommune saßen Menschen, die vorher gearbeitet haben, die von ihren Besitzern verlassenen Fabriken der Stadt Paris wurden an Arbeitergenossenschaften übergeben. Das heißt, die mussten ja auch erst einmal da sein. Das heißt, die Produzentinnen und Produzenten haben sich vor Ort organisiert und waren in der Lage, die Produktion aufrechtzuerhalten. Also da waren Tausende von Menschen, so kann ich es mir nur vorstellen, tatsächlich involviert in die Gestaltung dieses Gemeinwesens.
Und das ist natürlich dann auch tatsächlich was komplett Neues.
Das ist was komplett Neues, ja.
Es gibt zwei verschiedene, völlig kontroverse Darstellungen aus meiner Kenntnis raus, der Kommune, die kontroverser nicht sein könnten. Eine bürgerliche Darstellung, die Kommune als Zeit des Terrors beschreibt und die einer Linken, die ihr im Gegenteil vorwirft, sie sei nicht entschlossen genug gewesen. Wo liegt denn da zwischen diesen Vorstellungen die Wahrheit?
Ich würde sagen, gar nicht dazwischen. Der Versuch zu transportieren, die Pariser Kommune sei eine terroristische Form der Herrschaft gewesen, sei überhaupt Terror gewesen, ist klar interessengeleitet. Man will diesen Versuch, diesen revolutionären Versuch vollständig delegitimieren. Ich glaube, darüber brauchen wir in diesem Kreis gar nicht großartig zu diskutieren. Viel spannender finde ich zu diskutieren, inwieweit die Kritik der mit ihnen solidarischen Kräfte, also mit der sozialistischen Kräfte Marx, Engels und Lenin zutreffend ist. Weil sicherlich kann man überlegen, macht es Sinn, so in die Verteidigung zu gehen, wo klar ist, der Feind hat eine vollständige militärische Übermacht. Zu halten war Paris sicherlich nicht. Und trotzdem ist, glaube ich, ganz viel daran zu sagen, die Kommunalinnen und Kommunarden haben gezaudert, weil sie sich auch mit dem Feind nicht gemein machen wollten. Das finde ich übrigens einen ganz großartigen Wert.
Weil sie eben nicht die gleiche Form von Gewalt anwenden wollten.
Genau. Also man kann es jetzt in Zahlen aufrechnen. In der blutigen Maiwoche in diesen letzten Kämpfen sind mindestens 30.000 Menschen ums Leben gekommen, und zwar durch die Waffen der Konterrevolution. In Paris, der Wochen vorher, sagt man, es seien ungefähr 100 Menschen durch Mord, durch Raub, aber auch durch politische Aktionen ums Leben gekommen. Das ist eine ganz andere Relation, aber ohne das aufrechnen zu wollen. Sie haben tatsächlich, das haben sie auch so gesagt, die Kommunalinnen und Kommunarden, wenn überhaupt, dann eine symbolische Gewalt angewandt, weil sie gesagt haben, wir dürfen nicht dieselben Mittel anwenden wie der Feind. Genau.
Jetzt hast du schon angerissen, die Rezeption, also quasi von Marx, von Lenin oder anderer Zeitgenossen, damit hast du dich sehr intensiv auseinandergesetzt.
Ja, das war der Grundstock der Arbeit, weil ich tatsächlich, das war so mein Ursprungsinteresse, zu schauen, kann man vielleicht nach der Niederlage des sogenannten real existierenden Sozialismus vielleicht was lernen aus den Vorgängern, und habe die Pariser Kommune und eben die Lehren daraus ein bisschen genauer mir angeschaut. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest Lenin richtige Kritik geübt hat, aber in der Umsetzung dann die Konsequenz überbetont hat. Und damit die Kommunalinnen und Kommunarden sprachen von der Diktatur des Beispiels. Dieses Konzept hat er vollständig aus den Augen verloren, was wahrscheinlich im Oktober korrekt war im 1917, weil der einzig gangbare Weg, aber trotzdem ist da was verloren gegangen, was ich wieder ein bisschen ans Licht holen wollte.
Du hast mir schon ein bisschen fast die letzte Frage vorweggenommen, aber ich stelle sie vielleicht trotzdem nochmal. Was veranlasst einen Historiker im Jahre 2013, sich mit der Pariser Kommune auseinanderzusetzen, die ja historisch doch auch ganz schön durchforscht ist, glaube ich, oder täusche ich mich da als Laie?
Nee, es gibt schon eine ganze Menge. Aber mir ging es tatsächlich darum, auch Partei zu nehmen nochmal. Und einer der Chronisten der Pariser Kommune, Prosper Lissagaray, hat gesagt, die Kämpfenden von heute müssen die Schlachten von früher sehr genau kennen, um das Blutbad, das es in der Vergangenheit gegeben hat, zu umgehen. Ich möchte tatsächlich auch mit meinem Buch jetzt einen Anlass bieten für eine Diskussion, die politisch praktisch ist, damit wir gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir diese Welt verändern können, weil sie braucht es.
Ganz herzlichen Dank, Florian Grams, für dieses schöne Schlusswort. Das Buch Die Pariser Kommune von dir erscheint, glaube ich, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres oder noch dieses Jahr, je nachdem, wie schnell die Blätter bedruckt werden. Und genau. Ganz herzlichen Dank.
Das war Fokus Europa vom Montag, den 14. November 2013. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der sagt Tschüss.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.